So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Und ich bin heute im Prenzlberg. Oh, ist das, also dafür, dass es schon fast Mitte Mai ist, ist es wahnsinnig kalt. Ich bin heute hier mit dem Uber hergefahren und befinde mich in einer wunderschönen Wohnung mitten im Prenzlberg in der Küche sitzend. Mein heutiger Gast ist, oder sie sagt, sie würde sagen Gästin, ist wirklich eine ganz interessante, spannende Persönlichkeit, die aus Syrien geflohen nach Deutschland kam und hier Medizin studierte, künstlerisch aktiv war vor der Kamera und mittlerweile 300 Menschen unter sich hat, für die sie Verantwortung trägt. Herzlich willkommen, Lava!
Hallo, Nikolai. Auch danke schön für diese, ja, fürs tolle Intro.
Nein.
Aber ich habe nur ein bisschen Medizin studiert und relativ sehr schnell festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Auf gar keinen Fall.
Na, wir fangen mal von vorne an. Ja. Andersrum. Du bist eine nicht nur eine bildhübsche Frau, sondern auch eine ganz tolle Persönlichkeit. Wir kennen uns jetzt mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht.
Fast zehn Jahre. Krass, ne?
Wahnsinn. Ja. Und ich habe dich damals kennengelernt, da wolltest du komplett in die Schauspielerei. Mhm. Mit deinen Schwestern. Ihr hattet auch eine Menge gestartet darum herum. Aber ich würde noch weiter zurückgehen. Ich habe ja in der Anfangsmoderation erzählt, dass ich das total spannend finde. Du kommst ja aus Syrien. Mhm. Du bist Kurdin. Mhm. Du hattest mir mal im Vorgespräch erzählt, ich glaube, als ich als Gast in deinem Podcast war, auf Liegen...
Liegen auf Stühlen.
Dass du dort ein sehr schönes, gutes Leben hattest als Kind, oder?
Ja, also in Syrien ging es meinen Eltern sehr gut. Ich würde sagen, wir waren sehr privilegiert. Mhm. Wir hatten wirklich alles, was wir wollten. Erst mit der Flucht. Wir sind ja Kurden aus Syrien und Kurden sind ja leider bis heute in manchen Ecken der Welt, werden sie verfolgt. Und zu der Zeit wurde mein Vater verfolgt und wir mussten von heute auf morgen gehen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe unsere Kleidung noch auf dem Balkon gesehen. Ich so, hey, Mama, was ist mit unseren Klamotten? Müssen wir die nicht mitnehmen? Nee, komm Kind, wir gehen jetzt. So war das.
Wie alt warst du da?
Oh, ich glaube 6.
6 Jahre?
5 oder 6 Jahre alt, ja.
Und was hat dein Vater da gemacht oder was waren deine Eltern? Was haben die beruflich?
Also mein Papa war Agrarwissenschaftler, hat auch, also meines Wissens nach, hat er nur halt, was heißt nur, der hat in der Regierung gearbeitet und hat da Agrarwissenschaft betrieben. Mehr weiß ich nicht. Meine Mutter war Hausfrau. Mhm. Und ich meine, die Frau hat 8 Kinder, also was anderes kann sie nebenbei nicht machen. Man muss sagen, sie hatte das so sprichwörtlich genannte Dorf hier, also ein Dorf hatte sie. Wir hatten Haushaltshilfe, wir hatten Menschen, die uns Nannies teilweise und das war schon für mich als Kind schön, aber so, ich sag dir auch ehrlich, ne, ich war total die Göre.
War das, weil ihr dort in Syrien, weil dein Papa bei der Regierung arbeitete, hattet ihr dementsprechend auch eine höhere Stellung gesellschaftlich, also auch mehr Geld? Deswegen ging es euch auch relativ gut. Mhm. Und warst du verwöhnt oder wie meinst du, Göring? Ja?
Ja, ich habe alles bekommen, was ich wollte, ne? Und erst mit der Flucht nach Deutschland, wo eben von heute auf morgen alles weg war, Sicherheit, Geld, Haus, Wohnung, habe ich gemerkt, wie privilegiert ich war, auch in diesen jungen Jahren. Und irgendwie war das auch ein Geschenk.
Mhm.
Weil dann waren wir hier in Deutschland, Flüchtlingsheim und wir hatten teilweise gar kein Geld, irgendwie um Essen zu holen. Da hat uns meine Mama jeden Morgen Toast mit Butter und Zucker drauf.
Mm.
Ich kann Butter bis heute nicht sehen. Mm. Das ist so eklig, weil ich es eben die ganze Zeit bekommen habe. Mm. Und erst dann habe ich gemerkt, Okay, jetzt weiß ich zu schätzen, was ich habe. Ich weiß Essen zu schätzen.
Mhm.
Ich weiß es zu schätzen, ein Dach über dem Kopf zu haben.
Wow. Ich würde gerne noch kurz bei, weil ich finde, das Thema Flucht ist so ein, gerade ihr als Kurden, die bis heute nicht oder kein Land der Welt haben, wo sie sich sozusagen zu Hause fühlen dürfen, obwohl ihr in Syrien für dich als sechsjähriges Mädchen, das war schon ein Zuhause, oder?
Ja, das war mein Zuhause damals. Mhm. Inzwischen ist für mich zu Hause Deutschland und ich würde sagen, heute jetzt mit Anfang 30 bin ich mehr deutsch als kurdisch.
Mhm.
Und das Spannende ist ja, dass ich mir angeeignet habe, das Beste aus beiden Kulturen für mich mitzunehmen.
Mhm.
Ich habe einen deutschen Mann, den du ja auch kennengelernt hast. Und wir haben einen wundervollen Sohn und ich versuche ihm so aus beiden Kulturen das Beste beizubringen.
Mhm.
Und das ist total spannend.
Spannend, ja. Mhm. Ihr seid Hals über Kopf. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal fragen, was ist da passiert? Warum seid ihr da aus Syrien raus? Also weil Kurden dort wieder vertrieben wurden? War das der Hauptgrund?
Nee, ich würde nicht sagen, das war der Hauptgrund. Also ich glaube, die Kurden im Vergleich zu anderen Ländern, wo sie leben, ging es uns in Syrien schon besser.
Ja.
Zum Beispiel uns wurde nicht verboten, auf Kurdisch zu sprechen. Ich glaube, in der Türkei schon. Aber ich glaube, mein Papa hatte ein sehr freies Denken.
Aha.
Ne? Und wir sind ja auch alle so erzogen, dass wir sehr selbstständig denken dürfen. Und ich glaube, da hat sich mein Vater etwas unbeliebt gemacht. Ob das jetzt damit zu tun hatte, dass er ein Kurde ist, mag sein, zum bestimmten Grad, auf jeden Fall. Aber er kam dann dadurch in Schwierigkeiten und ich habe als Kind auch erlebt, dass er da, ich glaube, von Regierungsbeamten zu Hause verprügelt wurde.
Ach du meine Güte.
Und ich glaube, einen Tag später waren wir dann auch weg. Und ich meine, es muss ja irgendwas so Schlimmes vorgefallen sein, dass er gedacht hat, okay, wenn ich jetzt meine Kinder nicht schütze, dann passiert hier was Schlimmes. Und wir kennen es ja heutzutage, ne? Es kommen ja eher die Männer irgendwie und dann holen sie die Familien nach, weil so eine Flucht, das ist so ein Kraftakt.
Mm.
Mit Kindern, wir waren 6 Kinder damals, die jüngste gerade geboren.
Mm.
Diese 2 erwachsenen Menschen, also meine Eltern, die waren fix und fertig. Ich habe die auch teilweise erlebt, wie sie nachts einfach alleine geweint haben, wo sie gedacht haben, wir schlafen.
Wow, das hast du alles als Kind miterlebt. Das heißt, Wahnsinn. Ich meine, da gehört ja auch was dazu, ihm wurde körperlich zugesetzt und er sah dann die einzige Möglichkeit, in diesem Land keine Zukunft mehr. Vor allen Dingen nicht, wie du so schön gesagt hast, er konnte nicht mehr seine Familie schützen, ja, und er hatte sich dann entschlossen, alles aufzugeben, um dann in einem hoffentlich anderen Land sein Glück zu finden, um da auch zumindest für die Sicherheit für euch zu garantieren. Mhm. Das heißt, kannst du dich noch erinnern, ihr seid dann, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, ihr seid fast 10 Menschen. Syrien ist nicht um die Ecke. Ihr seid nicht einfach in ein Flugzeug gestiegen und nach Deutschland oder wie lief das? Also wie lief denn diese Flucht?
Also ich kann dir erzählen, es waren so Fetzen, kann ich mich nur erinnern.
Ja, ja.
Wir waren, also wir sind erstmal nach Damaskus. Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien. Mhm. Von da sind wir mit dem Flieger, boah, frag mich nicht wohin, aber in irgendein anderes arabisches Land.
Mhm.
Und von da dann nochmal woanders. Und irgendwann mal habe ich so einen Schnipsel. Wir sind in Dubai am Flughafen.
Mhm.
Ich und meine Schwestern, wir sitzen da am Flughafen wie, keine Ahnung, wie so ein Stück Fleisch. Kam so ein Mann und hat uns gezählt, wahrscheinlich um die Flucht dann zu planen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kinder hat er gesagt. Mhm. Und dann 2 Erwachsene. Alles auf Arabisch gesprochen. Ich habe das alles verstanden. Das Witzige ist ja, in meinem Kopf spielt sich das alles in Deutsch ab.
Mhm.
Und dann waren wir, ich glaube, Schweiz oder Österreich.
Mhm.
So, nächste Fetzen war Schweiz oder Österreich und dann von Schweiz oder Österreich, ich weiß es nicht mehr, waren wir Kinder im Auto. 4 Geschwister von mir im Kofferraum.
Ach.
Ich unter den Füßen der Erwachsenen und mein Bruder in einem anderen Auto. Das wusste ich schon.
Mhm.
Und ja, und dann waren wir in Deutschland und das Erste, woran ich mich erinnere, boah, scheiße, ist das hier kalt.
Ja.
Wirklich.
Wo seid ihr angekommen? Weißt du das noch?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, es hat geschneit.
Oh, wow. Hm. Das erste Mal Schnee wahrscheinlich auch für dich. Oh.
Nee. In Syrien hat es auch mal.
Okay, oh gut.
Aber da war ich ganz klein und ich kann mich nicht dran erinnern. Aber das war das erste Mal, wo ich bewusst Schnee wahrgenommen habe.
Dann seid ihr hier angekommen. Wie war das für dich? Ich meine, das ist ja schon auch ein Kulturschock gewesen, oder? Oder ich meine, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid dann hier angekommen. Ich meine, habt ihr eine Wohnung gestellt bekommen?
Das war ganz schlimm. Also ja. Wir sind gekommen und das Erste, waren wir in einem Flüchtlingsheim. Du musst dir vorstellen, diese Küche, so groß war unser Zimmer mit 8 Menschen damals, also 6 Kinder, 2 Erwachsene. Wir hatten so Hochbetten.
Ach du meine Güte.
Dann gab es nur eine Toilette, kein Badezimmer. Badezimmer war mit anderen Familien dann so ein, ja, Sharing, so für alle halt, ja. Ne, Gemeinschaftsbad.
Ja.
Und
Uniklo, wie man
heute. Ja, oder sowas. Also keine Ahnung. Und das war für mich ein Kulturschock, weil du musst dir vorstellen, so eine kleine Göre, sag ich mal, ne, kommt aus einem privilegierten Häuschen, hat ihr eigenes Zimmer und kommt hier hin und sagt, dann meinte ich zu Mama, ich will hier weg. Und mir war das gar nicht bewusst, was meine Eltern da alles durchgemacht haben, was sie geopfert haben. Für mich war es als Kind ein Abenteuer. So. Also ich weiß nicht, ob ich davon traumatisiert bin. Ich glaube eher nicht. Ich habe eine besonders starke Resilienz. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es war nicht schön. Und dieser Flüchtlingsheim, das Schöne war aber, ich habe da so viele Menschen kennengelernt. Mhm. Unterschiedliche Kulturen. Mazedonien, Albanien, Türkei. Und da habe ich das erste Mal gelernt, Kommunikation geschieht nicht nur durch Sprache. Mhm. Ne? Also verbal, nonverbal. Was bei mir was Positives ist, ist beim anderen was Negatives. Mhm. Und ich sag dir, also alles, was ich erlebt habe, war für mich eine Lehre.
Mhm.
Also.
Es ist ja erstmal schön, dass es positiver klingt, als es in Realität vielleicht war. Naja, wenn das in deiner Erinnerung ist, ist es ja irgendwie schön. Aber wie waren denn die ersten Schritte daraus? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach war. Ich meine, wie seid ihr denn, was waren denn die, wo seid ihr dann hingekommen? Wie lange wart ihr in diesem Heim? Wie konntet ihr rausgehen? Ich meine, was war das Erste? Oder wo seid ihr dann aufgeteilt worden? Oder seid ihr Geschwister verteilt worden? Oder wart ihr immer zusammen?
Also wir waren immer zusammen als Familie. Das wirklich, Gott sei Dank. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Aber das haben meine Eltern immer toll hingekriegt, wow. Muss ich sagen. Also wirklich tolle Menschen. Mhm. Wir waren erst, ich glaube, das war so ein Ankunftslager, wo die kleinen, dann waren wir in Dortmund in einem Flüchtlingslager und irgendwann haben wir eine eigene Wohnung bekommen. Mhm. Aber die Wohnung, also es gab keine so großen Wohnungen für so eine große Familie, dann gab es so 2 Wohnungen gegenüber und wir sollten da dann wohnen.
Mhm.
Und ja, irgendwann mal kamen wir dann nach Herne in so einem, ja, ich ganz ehrlich, es war ein sozialer Brennpunkt, ne? Also da wurde man eben dahin geschoben und wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wie das ist. Ich weiß, es gibt keine Ghettos mehr, aber eigentlich war das ein Ghetto, ne? Also
es gibt schon noch Ghettos, finde ich. Also vielleicht nicht in dem Sinne, wie wir es vielleicht aus Südamerika kennen, aber es ist schon mit Ghettos vergleichbar teilweise, ja.
Ja, das ist so. Das ist so. Und da hat, also in diesem Hochhaus, wo wir gewohnt haben, da war kein einziger Deutscher. Also es waren eben sehr viele Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund so, dass ich mich doch gar nicht richtig integrieren könnte, sozusagen. Mhm. Ne? Also das meine ich, da wären wir wieder beim Thema Politik und wie die Migrationspolitik ist. Aber irgendwie haben wir es doch geschafft. Ich kann mich erinnern, ich war in der Grundschule, war erstmal ruhig, weil ich die Sprache noch nicht konnte. Und ich kann mich noch erinnern, meine Grundschullehrerin hat damals meinen Aufsatz genommen, eigentlich positiv meinend, meinte, oh, guck mal, die Lava, die, obwohl sie kein Deutsch spricht, hat sie es geschafft, nicht bei jedem Satzanfang dann oder der zu schreiben, sondern haha, aber sie hat Punkt und Komma ausgeschrieben. Also ich habe da nicht Punkte geschrieben, sondern
Komma ausgeschrieben. Ja.
Und dann hat die ganze Klasse gelacht und zum ersten Mal wurde mir bewusst, Moment, bin ich hier anders?
Aha.
Ja. Also okay, sie sagt, ich kann Deutsch, aber irgendwie doch nicht. Aha. Ja, und komischerweise hat sie mich trotzdem auf die Hauptschule geschickt, ne? Das musst du dir mal vorstellen, weil ich dann sehr schüchtern war. Und weil, wenn du das als Kind erlebst, warte mal, da lachen dich die Leute aus, da bist du eher zurückhaltend. Und dann war ich auf der Hauptschule und da kam die erste, die richtig toll war, eine Lehrerin, meinte, ey, Lava, du gehörst doch gar nicht hierhin. Du bist doch ein ganz intelligentes Mädchen. Ich so, ja, ich weiß. Und jetzt? Und so kam ich durch ihre Unterstützung auf die Realschule. Dann von der Realschule habe ich mich quasi hochgekämpft, habe mein Abi dann gemacht auf dem Gymnasium.
Toll, ja.
Dann habe ich komischerweise gedacht, ich will immer Medizin studieren. Das war es aber eigentlich gar nicht. Ich habe dann die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, auch noch in der Uniklinik in Herne. Aber ich wollte raus. Ich wollte raus in die Welt. Und dann nach der Ausbildung mit einem Koffer nach Berlin ohne Geld. Ich war immer im Minus. Immer im Minus. Und seit 2014 lebe ich in Berlin. Und wollte hier, weiß nicht, Schauspielerin werden oder Künstlerin. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, ich habe kein Talent. Also seien wir mal ehrlich, du kannst das nicht. Und,
aber ich kann es gut sprechen und moderieren. Und ich glaube, du kannst gut führen. Ne? Also du hörst gut zu. Da sind schon ein paar Attribute, die nicht ganz unerheblich sind für den.
Aber das wusste ich zu der Zeit nicht. Ich wünschte, ich wäre so reflektiert gewesen.
Ja, ja.
Ne? Und ich dachte immer, okay, ich bin sehr organisiert, ich kann direkt sein, ich bin kommunikativ sehr sensibel auch, was diese nonverbale Kommunikation angeht, bedingt durch die Flucht und ich glaube auch mal aus meinem kulturellen Background. Dann habe ich Medizin studiert und gedacht, ey, okay, die Testate sagen, du hast bestanden, aber mein Kopf sagt, oh, renn weg. Ne? Und ich war damals in Jena, da wurde ich auch rassistisch extrem angegriffen. Und ich war in diesem Prep-Kurs und ich konnte so, boah, nee, ich ertrage diesen Geruch nicht. Ich kann das nicht.
Prep-Kurs, was ist das?
Das ist, wenn man als Medizinstudent an Leichen präpariert.
Ach so, okay, verstehe. Ja, okay.
Und da, die sind ja in Formalin. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, ne? Und die Testate habe ich dann auch wirklich sehr gut bestanden, weil ich komme ja aus der Branche. Das war schon spannend, aber das, was ich eigentlich konnte, ist führen, organisieren, Standards entwickeln. Na, das sind meine Steckenpferde sozusagen und ich weiß nicht, wieso ich das fehlinterpretiert habe und dann hatte ich damals eine sehr, sehr, sehr tolle Frau als Führungspersönlichkeit bei mir auf der Arbeit kennengelernt und sie meinte, Lava, mach das Managementstudium. Und dann habe ich das gemacht. Und war relativ schnell Bereichsleitung einer großen Abteilung. Und ich so, boah, das ist ja richtig geil. Ich habe dann so viel in meiner Freizeit gemacht, also ohne Geld oder so wie mit diesem Podcast halt auch, weil es mir eben Spaß
Liegen
gemacht hat.
Liegen
auf Stühlen, genau. Weil es mir so Spaß gemacht hat. Und ja, und heute bin ich Führungskraft und darf Verantwortung für circa 300 Mitarbeitern führen, aus dem OP und darf auch Konflikte verbal lösen und das macht mir wirklich Spaß.
Ich finde es ganz beeindruckend, dass du bist oder deine Familie, da will ich ganz kurz nochmal drauf zu sprechen kommen, ihr seid ja du bist ein perfektes Beispiel für eine sehr äußerst gelungene Integration. Ich meine, du kommst aus Syrien, dann hast dort die Flucht angetreten nach Deutschland. Ihr seid in einem sozialen Brennpunkt groß geworden und du hast es geschafft, trotzdem, ich meine, du hast dein Abitur gemacht und leitest heute oder hast Verantwortung übernommen für 300 Menschen. Das ist ja unglaublich. Also ich finde das total stark und das ist natürlich auch ein Stück weit dir geschuldet, aber ich würde nochmal kurz auf deine Familie, ich glaube deine Schwestern, dein Bruder, ihr seid alle einen tollen Weg gegangen, oder?
Ja, alle.
Was?
Also ich bin begeistert, aber ich muss sagen, ich hatte mal in einer Podcast-Folge erzählt, also Führung habe ich im Kinderzimmer gelernt, die älteste von 8 Kindern. Du musst dir vorstellen, als Kind war ich ja Übersetzer, Anwältin, Vermittler für meine Eltern, war bei den Arztbesuchen, Ämterbesuchen.
Ah ja, wow.
Und das kann ich ja in meinem Lebenslauf dann irgendwann mal schreiben. Ja, ich berate, seitdem ich 7 Jahre alt bin.
Du warst das dritte Elternteil?
Ja.
Also, weil du quasi in der Schule dein Deutsch so aufbessern konntest, warst du dann, ach wow. Also du hast relativ früh auch vielleicht sogar ein Stück weit deine Jugend damit verbracht, deine Geschwister und deine Familie zu managen hier in Deutschland.
Ja.
Wow.
Genau, und das ist, glaube ich, auch deswegen sind meine Schwestern so unabhängig und selbstständig, weil je älter ich wurde, umso mehr Verantwortung habe ich von meinen Eltern bekommen, ne? Dann Anträge ausfüllen, Meldeschein hier bei 10 Menschen, das ist ein Fulltime-Job, ne? Dann dachte ich so, okay, Moment, ich bin eine Jugendliche, ich will auch mein Leben haben. Dann habe ich mir meine Schwestern rausgepickt und ich so, pass auf, wir teilen uns das jetzt. Ich habe die dann geführt.
Ach.
Ne? Nicht so nach dem Motto, hier, mach. Sondern ich habe denen gezeigt, pass auf, so läuft das.
Mhm.
Und ich habe hab denen quasi die Skills mitgegeben, habe dann auch bis zum bisschen Grad kontrolliert, bis es dann lief.
Wow.
So. Und das ist ja Führung.
Ja, aber wie toll, dass du denen sozusagen, ich meine, in deinen jungen Jahren schon gelernt hast, dass Führung nicht nur bedeutet, ich bin Chef, sondern auch aufteilt und denen Verantwortung überträgt.
Mhm.
Das ist ja stark. Was machen deine Geschwister? Was machen die alles?
Also meine Schwester Lila, ich weiß gar nicht, ob ich die Namen, ne? Ja, egal, also die machen alle, also eine ist in der Pflege auch, in der Rettungsstelle, aber in Herne, die andere auch, aber, okay, das muss ich jetzt erzählen,
ja.
Sie zieht zu mir,
ach.
Weil sie gesagt hat, sie will jetzt Schauspielerin werden. Und das ist die, von der ich dir erzählt habe, dass sie so Talent hat.
Ach, die musst du mir vorstellen.
Deswegen sage ich dir ehrlich, ich habe kein Talent. Wenn ich sie sehe, du musst ja was sagen und...
Wie alt ist sie?
Mitte 20.
Mitte 20. Und spricht auch Kurdisch, Deutsch, Englisch, Arabisch?
Arabisch, nee, ich glaube, Arabisch kann sie nicht, aber Kurdisch, ja.
Wow. Mhm. Ich möchte die gerne mal kennenlernen.
Ja, unbedingt.
Also, das finde ich total spannend.
Genau, sie zieht zu mir ein, ist dann quasi mein Au-pair.
Ach, toll.
Ja, weil ich so, pass auf, das wäre doch eine Win-Win-Situation. Also,
die nehmen wir bei uns in die Agentur mit auf.
Ja, unbedingt. Die wird sich freuen.
Ja.
Und ich sage, ey, Refa, ganz ehrlich, ich suche ein Au-pair, weil ich arbeite ja Vollzeit, habe echt viel zu tun und ich möchte trotzdem, dass es meinem Sohn gut geht.
Ja.
Und ich so, dann kannst du in der Zeit, wo der in der Kita ist, dich schauspielerisch weiterentwickeln. Und ich weiß, dass mein Sohn bei seiner Tante ist, ne? Und das ist dann ganz schön. Ist ein spannendes Projekt, was jetzt kommt. Meine andere Schwester, Rose, alias Dua, die ist eine sehr erfolgreiche Streamerin.
Mhm.
Sie hat jetzt dieses Jahr sogar den The Award des besten Streamers bekommen,
wow,
auf Twitch. Sie hat wirklich toll, hätte ich auch nicht gedacht. Musste ich übrigens auch recherchieren, als ich sie als Interviewpartnerin hatte in meinem Podcast.
Yeah.
Ich so, geil, ich wusste gar nicht, dass du so erfolgreich bist.
Ja.
Du hast auch meinen Namen falsch geschrieben in deinen Notizen. Ja, und mein Bruder ist auf der Intensivstation und arbeitet dort auch, also auch als Pflegefachmann.
Toll. Ja, stark.
Meine andere Schwester arbeitet im IT-Unternehmen und wen habe ich jetzt vergessen? Ja, die Jüngste, die macht, glaube ich, gerade Schule, ja.
Ja, und was machen deine Eltern? Wo leben die?
Meine Eltern leben immer noch in Herne.
Ja.
Mein Papa hatte jetzt vor ein paar Wochen einen Herzinfarkt, deswegen ist er da eingeschränkt. Meine Mutter ist Hausfrau, bei 8 Kindern ist ja auch logisch.
Ja, ja, klar.
Deswegen muss mein Papa jetzt erstmal zurücktreten, aber...
Wow, ja. Also wirklich beeindruckt bin ich, Also ihr seid wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie Integration funktionieren kann und auch im besten Fall sollte. Ich meine, ihr seid alles, also ich kenne jetzt nur dich, aber so wie ich mir vorstellen könnte, dass auch deine Geschwister sind, alle, ihr seid total, also du bist total offen, du bist neugierig, du bist nett, du sprichst perfektes Deutsch, du bist empathisch. Also es macht ja richtig Spaß und ich denke, wow, das ist, eigentlich müsstet ihr noch mehr in die Welt als Beispiel gelten, wie sowas auch geht. Ich meine, du warst sehr fleißig und bist es immer noch. Das ist sicherlich auch ein Attribut, was man benötigt. Ich meine, wenn man in ein Es gibt ja immer so diese Beispiele, wenn man von Auswanderern hört, so, ne, die dann, weiß ich, gehe jetzt nach Spanien und dann wollen sie da was aufbauen. Und ich denke immer, ja, aber du musst schon dich auch ein bisschen mit dem Land identifizieren. Du musst diese Sprache vielleicht lernen. Und ich meine, das habt ihr ja scheinbar alle, sonst wärt ihr sicherlich nicht da, wo ihr alle seid. Also wirklich Hut ab, finde ich total toll.
Ja, aber Nicola, ich hatte ja vorhin erzählt, das wollten wir auch. Ne? Vor 8 Jahren, da haben wir uns ja das erste Mal kennengelernt und da wurden wir in so eine Schublade gesteckt, ne? Wunderschöne Frauen und natürlich, das ist leider Showbusiness, dass man sagt, okay, German Kardashian hieß es damals und man wurde auch sein Aussehen reduziert, aber was dahinter steckt, das wurde komplett außen vor gelassen und das war damals auch der Grund, wo wir gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall. Also es war sogar sehr viele, sehr gute monetäre Verträge, die lukrativ waren und ich bin so stolz auf meine Schwestern, die gesagt haben, nein. Das machen wir nicht. Hm. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast, um eben um eben Menschen mit Migrationshintergrund zu ermutigen, genau solche Wege einzuschlagen.
Stark.
Ja, danke.
Nein, finde ich ganz toll. Also ich hoffe, vielleicht hört ja die eine oder der andere dazu mit Migrationshintergrund und ist vielleicht gerade in so einer Phase, wo man sagt, Mist, gibt es denn noch ein Geheimnis oder was du vielleicht mit auf den Weg geben würdest, wenn du Menschen an die Hand nehmen würdest, mal unabhängig von der Migration. Ich meine, was ist denn dein Antrieb, was ist dein Geheimnis, deine Power, um weiterzumachen? Ich meine, es gab ja sicherlich auch, du hast es jetzt so schön beschrieben und es klingt alles so, ach ja, super, es war alles so easy. Aber ich glaube, es war es nicht immer einfach. Was ist denn dein Geheimnis, weiterzumachen?
Lass dir nicht einreden, Menschen, die dich nicht kennen, was du kannst und was du nicht kannst. Mhm. Der einzige Mensch, der das ganz genau weiß, bist du alleine. Mhm. Nicht jemand, der außenstehend ist. Never, das ist ja unmöglich. Wie soll das denn gehen? Und ja, der Weg war echt nicht leicht. Wirklich, so viele Steine und auch bewusst Fehlleitungen. Ne? Und wir Menschen haben Unglaubliches und zwar einen eigenen Willen und das Denkvermögen. Und das ersetzt wirklich jeden akademischen Grad. Das ersetzt jede Berufsgruppe. Man muss einfach mal in sich reinhorchen und sagen und den Mut haben zu sagen, ey, nee, das kann ich nicht. Schauspielerin, nee, da bist du nicht talentiert, gell, das ist nichts für dich. Oder Medizin, okay, ist zwar nice, aber das ist auch nicht das, was du willst. Und dann, wenn man das, was man für sich rausgefunden hat, einfach dranbleiben. Mhm. Sobald man was mit Spaß und Herz und Liebe macht, dann ist Erfolg in Anführungszeichen auch vorprogrammiert. Also schön, das kann ich mitgeben.
Toll, finde ich total stark. Verrat mir noch was, ich meine, das ist einer der schönsten Namen, den ich kenne. Lava hat ja eine kurdische Bedeutung im Deutschen.
Ja, also man kann es wenn der Kurde das ausspricht, heißt es Aslavandikem. Das war jetzt ein Satz und bedeutet, ich wünsche oder ich hoffe. Und Lava heißt Wunsch und Hoffnung.
Wow.
Ja.
Boah.
Mein Sohn hat übrigens auch einen richtig tollen Namen, den sage ich jetzt hier nicht, aber ich kann mal die Übersetzung sagen.
Ja.
Hier ist die Sonne, hier kommt das Licht.
Wow.
Ja, das ist total schön.
Mega. Eine schwere Sprache, finde ich. Also ist es dem Arabischen nahe? Aber
nee, mehr Persisch.
Persisch.
Ist ja eine ganz alte Sprache.
Merci, ist das, sagt ihr auch Danke? Oder?
Spaß.
Spaß.
Sagen wir zu Danke.
Wahnsinn. Es wird nochmal ein eigener Podcast.
Ja, ihr habt ja doch gesagt, ich komme aus Mesopotamien.
Ja, so, die Wiege der Menschheit, ja, stimmt. Total spannend. Lava, also ich könnte immer noch weiter mit dir reden und wir müssen uns wiedersehen. Wir bleiben auch in Kontakt. Und ich will auf jeden Fall noch mehr erfahren über die Sprache, über deine Kultur. Das machen wir mal als einen extra Podcast. Ich muss dich aber nochmal fragen, weil der Podcast heißt ja So tickt Berlin. Seit wann bist du in Berlin? Seit 2014 hast du gesagt?
Ende 2014.
Was ist denn für dich Berlin? Also was macht Berlin für dich aus? Wie hast du Berlin erlebt, als du ankamst und wie ist es Berlin für dich heute?
Berlin hat seine eigene Sprache und seine eigene Musik und ich glaube, wenn man ganz leicht kann man sich hier verlieren. Ganz leicht passiert das. Und seitdem ich hier in Prenzlauer Berg lebe, ist für mich Prenzlauer Berg Berlin. Ich will hier gar nicht raus. Aber nee, Berlin ist bunt und Berlin hat mir geholfen, meinen Horizont noch mehr zu erweitern. Mhm. Wo ich gedacht habe, unmöglich, aber doch.
Stark. Fühlst du dich wohl?
Voll.
Ja.
Nicht immer, ey, Berliner Verkehr hasse ich. Demos gefühlt jeden Tag, das ist eine Freizeitaktivität. Und ansonsten liebe ich Berlin, ja.
Schön. Ja, mehr braucht man eigentlich gar nicht sagen. Lava, vielen, vielen Dank für diesen tollen Austausch, für dieses Gespräch, für deine Offenheit. Bleib bitte so. Ich wünsche dir nach wie vor alles Gute, vor allen Dingen hier mit dem Kleinen, eurem Kleinen.
Danke.
Aber natürlich auch mit deinen ganzen Vorhaben, unter anderem deinem Podcast. Ich will mal auf Liegenstühlen sagen.
Ich weiß.
Was ja absurd.
Liegen auf
Stühlen. Ganz einfach. Liegen auf Stühlen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, hört da auf jeden Fall mal rein oder googelt Malava, das ist eine wirklich tolle Person. Ich freue mich sehr, dass ich dich wieder getroffen habe, dass ich dich wieder gesehen habe und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Unbedingt.
Und an euch da draußen sage ich, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.